HR Info. Das Interview.
Ich bin Isabel Reifenrath. Die bekannteste Politikerin der Linken ist zu Gast, promovierte Ökonomin, Buchautorin. Sie stammt aus Thüringen, lebt heute mit ihrem Mann Oskar Lafontaine im Saarland, wenn sie nicht gerade in Berlin ist, so wie jetzt. Sie hat gerade die Sammlungsbewegung Aufstehen gegründet. Sarah Wagenknecht, Fraktionschefin der Linken. Frau Wagenknecht, Sie fahren gerne Fahrrad. Fahren Sie manchmal auch einfach so drauf los oder haben Sie immer ganz genau ein Ziel vor Augen?
Also in der Regel habe ich schon ein Ziel vor Augen, aber also im Saarland zum Beispiel kenne ich natürlich die Radwege und da kann man kaum losfahren, ohne zu wissen, wo man auch ankommt. Aber ich fahre natürlich auch sehr gerne im Urlaub Rad und da kann es durchaus passieren, dass man wirklich nicht weiß, wo man hinkommt und vielleicht auch Schwierigkeiten hat, zurückzufinden.
Wie war es jetzt mit Ihrer Bewegung? Haben Sie lange durchdacht, woran Sie scheitern könnte?
Also ich glaube, wenn man, bevor man etwas gründet, hauptsächlich darüber nachdenkt, woran es scheitert, dann demotiviert man sich und dann kann man es auch gleich sein lassen. Ich habe natürlich hauptsächlich darüber nachgedacht, was man tun kann, dass es erfolgreich ist. Und klar, wenn man sowas in Angriff nimmt, hat man immer mal Phasen, wo man sich denkt, oh, kann das überhaupt was werden? Aber ich muss sagen, ich bin wirklich erstaunt und das hatte ich nicht so für möglich gehalten, wie viel Resonanz und wie viel Zuspruch es gibt.
Sie sind seit 9 Jahren im Bundestag. Haben Sie keine Lust mehr, auf der Oppositionsbank zu sitzen?
Also ich mache natürlich meine politische Arbeit sehr gern, auch meine Arbeit als Fraktionschefin der Linken. Aber natürlich bin ich nicht in die Politik gegangen, um immer nur Oppositionsreden zu halten. Das ist ja auch auf Dauer ziemlich müßig. Also natürlich lebt Demokratie davon, dass es Opposition gibt und dass es Widerworte gibt. Aber am Ende ist es ja doch die Intention jedes ernstzunehmenden Politikers, dass er Politik verändert. Und ich finde, unser Land bewegt sich in eine Richtung, entwickelt sich in eine Richtung, die ich für sehr, sehr problematisch halte, wo ich auch teilweise Angst habe, wo das hingehen könnte, wenn es so weitergeht. Und deswegen möchte ich gern auch was dagegen tun und nicht nur dagegen anreden.
Was ist Ihr Ziel, eine rot-rot-grüne Bundesregierung?
Also mein Ziel ist eine Bundesregierung, die endlich wieder für die Mehrheit Politik macht, die die sozialen Interessen der Menschen im Vordergrund hat und nicht die Wünsche von irgendwelchen Konzernchefs oder Bankern. Und dafür braucht es natürlich andere Mehrheiten im Bundestag. Dafür braucht es Parteien, die das tatsächlich umsetzen möchten. Im Idealfall wären das natürlich SPD, Linke und Grüne. Nur wir haben eben in den letzten Jahren auch erlebt, dass sich die Grünen sehr verändert haben. Sie wollten ja eigentlich gern mit Frau Merkel regieren. Auch die SPD hat eben seit vielen Jahren jetzt große Koalitionen gemacht, wo sie selber mit dazu beigetragen hat, die Ungleichheit im Land zu vergrößern. Also insoweit muss man eben nicht nur um Mehrheiten kämpfen, sondern dass es diese Mehrheiten zurzeit nicht mehr gibt, hängt ja auch mit der Politik dieser Parteien zusammen. Und wir müssen auch selbst als Linke, als Linkspartei uns natürlich fragen, warum erreichen wir teilweise Menschen, denen es nicht so gut geht, nicht mehr ausreichend. Wir kämpfen ja darum, sie zu erreichen. Und ich finde, dass wir auch mit unserem Programm das abbilden. Aber wir müssen natürlich auch konstatieren, allein können wir das nicht, sondern wir müssen stärker werden und dafür braucht es gesellschaftlichen Rückhalt.
Die AfD hat die Linke bei der letzten Bundestagswahl als stärkste Oppositionspartei abgelöst. Die AfD hatte 12,6% der Stimmen und die Linke 9,2. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das Ergebnis gesehen haben?
Ja, es war natürlich nicht völlig überraschend. Die Umfragen hatten das ja schon angekündigt. Aber ich habe mir natürlich dann wirklich die Wahlergebnisse sehr genau angeguckt. Also wir haben ja für unsere Verhältnisse ein gutes Ergebnis gehabt. Aber man hat eben gesehen, wir haben durchaus Veränderungen in der Wählerschaft. Wir haben sehr gut abgeschnitten in großen Städten. Das ist auch großartig. Und das hoffe ich auch, dass wir das beispielsweise bei der hessischen Landtagswahl so wiederholen können. Aber wir haben eben gleichzeitig bei den Ärmeren verloren. Und das ist für eine linke Partei ein ganz problematischer Trend. Und ich finde, da muss man sich eben auch selbst fragen, was haben wir falsch gemacht? Weil wenn Wähler eine Partei nicht wieder wählen, dann ist nach meiner Auffassung immer die Partei schuld und nicht der Wähler.
Waren Sie eher enttäuscht oder wütend?
Also über unser eigenes Ergebnis konnte ich in dem Maße nicht enttäuscht sein. Das ist das zweitbeste Ergebnis, das die Linke hatte. Trotzdem habe ich natürlich mich gefragt, warum schaffen wir es nicht mehr, die Menschen anzusprechen, die eigentlich am meisten von unserer Politik profitieren würden. Also diejenigen, die arbeitslos sind, die in prekärer Beschäftigung sind. Und da hat es eben gerade auch teilweise diese Wählerwanderung gegeben zur AfD. Die Menschen haben offenbar das Gefühl, wenn sie ihre Wut ausdrücken wollen, dann ist die AfD ein geeigneter Adressat. das entspricht ja gar nicht der programmatischen Aufstellung der AfD. Also die AfD ist ja eine Partei, die in vielen Fragen weiter auch für Marktradikalismus, Privatisierung steht, auch für Sozialabbau. Und deswegen ist das natürlich für uns auch als Linke eine ganz existenzielle Frage, wie können wir so Politik machen, dass wir diese Menschen wieder erreichen? Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt für Sie ist natürlich auch, Sie wollen gern sehen, dass sich etwas ändert für Sie. Und Sie haben jetzt vielfach in den ganzen Jahren, wenn Sie gewählt haben, immer wieder das Gefühl gehabt, nach den Wahlen ging trotzdem alles weiter wie vorher. Und das ist natürlich demotivierend. Und deswegen ist eben auch meine Intention mit der Sammlungsbewegung Aufstehen, dass wir erstens darüber diese Menschen wieder erreichen und ihnen auch die Hoffnung zurückzugeben, Politik verändern zu können. Und das kann zurzeit nicht eine einzelne Partei wie die Linke, sondern das können wir nur gemeinsam, wenn wir einen starken Druck entfalten, auch auf die anderen Parteien, weil nur dann wird es eine Perspektive geben einer anderen Politik.
Haben Sie mal selbst AfD-Wähler gefragt, warum Sie die AfD wählen?
Ja, natürlich. Ich bekomme ja auch Mails von AfD-Wählern, also die selber schreiben, dass sie AfD gewählt haben. Ich habe in Veranstaltungen oft mit Menschen diskutiert, die mir sogar oft mit Sympathie begegnet sind, die mir dann gesagt haben, ja, sie finden eigentlich auch viele Forderungen gut, die wir formulieren, aber es sozusagen, sie haben meistens dann einen großen Unterschied zur Linken formuliert bei der Flüchtlingspolitik. Und sie haben oft gesagt, also sie fühlen sich nicht mehr adäquat ernst genommen. Das war auch eine Reaktion, die ich sehr oft bekommen habe, dass sie gesagt haben, ja, vielfach haben sie das Gefühl, dass Linke sie belehren, dass sozusagen ihnen gesagt wird, bestimmte Probleme, die sie erleben, die gäbe es gar nicht oder die darf man nicht ansprechen, weil man damit Ressentiments schürt. Also das sind ja oft Menschen, die in Wohngebieten leben, wo die Mieten steigen, wo auch der Anteil derer mit Migrationshintergrund sehr groß ist. In den Schulen, wenn Kinder zum Beispiel eingeschult werden, gibt es oft Klassen, wo mehr als die Hälfte der Kinder kein Deutsch sprechen. Das sind doch reale Probleme. Und so zu tun, als sei das nicht vorhanden und damit der AfD zu überlassen, solche Situationen zu instrumentalisieren, weil sie die einzigen sind, die das noch thematisieren, das halte ich eben auch für völlig falsch.
Sie sind unheimlich populär, aber Sie werden auch oft als unnahbar beschrieben. Ich möchte Ihnen gerne ein bisschen näher kommen. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet und Sie antworten bitte einfach mit stimmt oder stimmt nicht. Wer mich für scheu hält, kennt mich nicht.
Weiß ich nicht, vielleicht eher umgekehrt. Ich glaube, in der Öffentlichkeit werde ich gar nicht so für scheu gehalten, aber im privaten Umgang bin ich eigentlich nicht so forsch. Also da würde ich mich eher als scheu bezeichnen.
In Wahrheit bin ich ziemlich bürgerlich.
Tja, was ist bürgerlich? Also sicherlich in meinen Vorlieben. Ich liebe klassische Literatur, ich liebe klassische Musik. Mir wird auch immer wieder, manchmal auch kritisch vorgeworfen, dass ich mich nicht sehr innovativ kleide. Das könnte man schon so sagen. Aber wenn man unter bürgerlich versteht, dass man die Verhältnisse, so wie sie heute sind, verteidigt und sich gegen Veränderung wehrt, dann bin ich bestimmt nicht bürgerlich.
Ich will einflussreich sein, nicht mächtig. Stimmt oder stimmt nicht?
Ja, ich möchte Einfluss nehmen auf die Politik. Ich möchte tatsächlich sie auch verändern. Dafür bin ich in die Politik gegangen. Ob das am Ende mächtig auch bedeutet, also Macht zu haben, bedeutet ja auch Einfluss zu haben. Aber es ist eben kein Selbstzweck.
Bevor ich mit Katja Kipping auf eine einsame Insel gehe, nehme ich lieber Angela Merkel mit.
Oh, nee, ich glaube, die Differenzen sind doch mit Angela Merkel noch etwas größer.
Sie fahren also mit Katja Kipping. Okay. Sarah Wagenknecht ist mein Gast in HR Info, das Interview. Sie hat gerade ihre neue Sammlungsbewegung Aufstehen vorgestellt. Online haben schon mehr als 100.000 Menschen gesagt, dass sie Teil dieser Bewegung sein wollen. So viele haben sich auf jeden Fall schon online angemeldet. Wenn man sich online anmeldet, dann kann man angeben, welche Themen einen interessieren. Das sind ziemlich viele. Zum Beispiel sind dabei sichere Arbeitsplätze und höhere Löhne, bezahlbare Mieten, Frieden und Abrüstung, Umwelt- und Klimaschutz, globale Gerechtigkeit, Überwindung von Hartz IV. Welche Themen haben Sie angeklickt? Alle?
Also das sind natürlich Themen, die mir alle wichtig sind. Deswegen haben wir sie ja auch, also wir wollten einfach wissen, was ist bei denen, die bei uns mitmachen, was steht ganz oben auf der Prioritätenliste. Ich finde es ja sogar schwierig, das abzuwägen, weil ich sage mal, ohne Frieden ist alles nichts. Also wenn die Welt kriegerischer wird, wenn es wieder eine Gefahr gibt, tatsächlich auch militärischer Konflikte, womöglich sogar zwischen den Atommächten, dann hat es fast keinen Sinn mehr, über Renten zu diskutieren. Umgekehrt ist es aber eben auch so, die soziale Situation beeinträchtigt das Leben von ganz vielen Menschen. Also ich hätte sogar Schwierigkeiten, das zu priorisieren. Ich fand interessant, dass bisher tatsächlich bei den meisten, also viele haben auch viele Themen gleichzeitig angeklickt, aber mit einem gewissen Vorsprung tatsächlich die Frage der echten Demokratie ganz vorn steht. Also dass die Leute sagen, sie wollen vor allem eben auch mit ihren Interessen, mit ihren Bedürfnissen die Politik beeinflussen können und Entscheidungen der Politik beeinflussen können. Und sie haben offensichtlich nicht das Gefühl, und das finde ich nachvollziehbar, dass sie das heutzutage können.
Wollen Sie jetzt mit Aufstehen auch die AfD-Wähler einsammeln, die ein Problem damit haben, dass so viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind?
Also ich möchte all diejenigen erreichen, die sich eine sozialere Politik in Deutschland wünschen. Und nach meinem Gefühl ist viel von dem Unmut über die Flüchtlingskrise, der sich zumindest so auch artikuliert, im Kern ein sozialer Unmut. Weil das erlebe ich ja auch immer wieder, dass mir Leute sagen oder auch in den Mails gibt es immer wieder das gleiche Muster. Da sagt eine ältere Frau, ich habe mein Leben lang gearbeitet, ich kriege jetzt 800 Euro Rente. Das ist doch eine Riesensauerei. Und dann kommt hinten dran der Schlenker, ja, und die Flüchtlinge kommen her, haben nie gearbeitet und kriegen Hartz IV.
So, glauben Sie denn, dass ein deutscher Arbeiter jetzt mehr Geld hätte, wenn die Flüchtlinge nicht gekommen wären?
Nein, die Frau hätte auch die 800 Euro. Das ist ja das Problem. Deswegen sage ich ja nicht, die Flüchtlinge sind verantwortlich für die 800 Euro Rente. Aber der Unmut der Frau über die Flüchtlinge hat im Kern damit zu tun, dass sie sich mit ihren 800 Euro zurückgesetzt fühlt und ja auch berechtigt sagt, wieso kümmert sich um mich keiner? Und deswegen ist meine feste Überzeugung, wenn wir ein sozial gerechteres Land werden, wenn wir nicht diese akuten Probleme hätten, dann wären die Leute auch viel aufgeschlossener. Und deswegen denke ich, wir brauchen sicher auf der einen Seite eine realistische Flüchtlingspolitik. Meines Erachtens muss das Recht auf Asyl gewährleistet sein. Das darf auch nicht ausgehöhlt werden. Also wer verfolgt wird, muss Anrecht haben. Aber man sollte natürlich auch nicht so tun, als sei unbegrenzte Zuwanderung möglich. Das ist nicht zu bewältigen. Aber das, was sich heute auch vielfach an Intoleranz zeigt oder auch an Wut eskaliert, das hat oft im Kern damit zu tun, dass sich die Betreffenden in ihrer eigenen sozialen Situation zurückgesetzt fühlen, dass sie auch das Gefühl haben, über mich redet keiner. Und das war ja in einer gewissen Zeit auch extrem, als sehr viele Flüchtlinge kamen, wurde öffentlich eigentlich fast nur über Flüchtlinge gesprochen und nicht mehr über Renten und nicht mehr über steigende Mieten und nicht mehr über schlechte Löhne. Und dann haben sie sich mit ihren existenziellen Sorgen nicht mehr politisch repräsentiert gefühlt. Und dann neigt der Mensch dazu, Sündenböcke zu suchen. Und wenn dann noch eine Partei wie die AfD zur Stelle ist, die dann genau das offeriert, die genau versucht, dann so diese Wut quasi auf die Flüchtlinge auch zu lenken, dann funktioniert das leider.
Die AfD-Wähler sind das eine, wenn man jetzt die Bilder von den Demonstrationen in Chemnitz sieht, von den Rechten, die Journalisten angreifen, die den Hitlergruß zeigen. Glauben Sie, diese Männer wären nicht auf der Straße, wenn es ihnen besser ginge, wenn sie andere Aufstiegschancen oder Jobchancen hätten?
Also ich glaube, wer den Hitlergruß zeigt, der ist wirklich ein zutiefst überzeugter Nazi. Und ich finde, für solche Leute ist der Rechtsstaat da, weil ich frage mich eigentlich, wieso das in Deutschland möglich ist, dass man das tut. Das ist ja justiziabel. Also das sollte eigentlich Konsequenzen haben. Also für Leute, die wirklich aus Überzeugung Rassisten sind, die aus Überzeugung sich in einer Tradition sehen, die in der deutschen Geschichte also für die schlimmsten Verbrechen verantwortlich war. Die Menschen gewinnt man auch nicht zurück, indem man ihnen eine bessere Wohnung bietet. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Aber ein sehr großer Teil von Menschen, auch nach meinen Erfahrungen, findet das widerlich und will auch damit nichts zu tun haben, hat aber trotzdem teilweise AfD gewählt oder geht teilweise trotzdem auch zu ähnlichen Demonstrationen, weil sie das Gefühl haben, sonst haben sie keinen Ort, wo sie ihre Unzufriedenheit artikulieren können. Und diese Menschen, die gehören eigentlich da nicht hin und die sind eigentlich mit ihren sozialen Anliegen da auch schlecht aufgehoben. Und diese Menschen möchte ich gewinnen.
Es gibt in der Nähe von Fulda bei Schlitz, das ist ein sehr kleiner Ort, 10.000 Einwohner, eine Weberei, die unheimlich viele Flüchtlinge jetzt beschäftigt, weil sie sagt, sie findet keine Deutschen mehr, die diese Arbeit machen wollen. Ist das verkehrt?
Also zunächst mal finde ich es immer gut, wenn die Menschen hier sind und Arbeit bekommen. Also das größte Problem, das wir zurzeit haben, ist ja, dass sehr, sehr viele bisher noch nicht mal Arbeit gefunden haben. Und das ist für die Betroffenen ein Problem. Es ist aber auch für die Gesellschaft natürlich ein Problem, weil dann eben natürlich auch die Leute sagen, ja, das sind ja dann hohe Kosten. Wieso arbeiten sie nicht? Und die Leute finden keinen Job. Insoweit finde ich das sehr respektabel und sehr gut, wenn dieses Unternehmen solche Einstellungen macht. Man muss natürlich oft genau hinsehen. Also es gibt eben ganze Branchen in Deutschland, die ein extrem niedriges Lohnniveau haben. Und das führt dazu, dass viele sich für diese Arbeiten, also gar keine Ausbildung mehr dafür machen. Also ein Extremfall, der ja öffentlich sehr breit diskutiert wird, ist ja die Pflegebranche auch.
Aber bleiben wir nochmal bei der Weberei. Das ist ja sehr harte körperliche Arbeit und die Löhne sind gering. Aber würde die Weberei eben niemanden mehr finden, also dann könnte sie sich gegen die Konkurrenz gar nicht mehr behaupten.
Ja, ich bin eben der Meinung, es würde in diesem Bereich Menschen geben, die dort arbeiten, wenn das Lohnniveau höher ist. Nun ist das nicht die Frage einer Weberei, weil die eine Weberei ist natürlich Konkurrenz mit anderen. Aber wenn wir in Deutschland zum Beispiel einen Mindestlohn hätten von 12 Euro, dann gilt der ja für alle. Das Problem der Weberei ist ja auch ein Problem im Handwerk, im Bäckereigewerbe, in all diesen Bereichen, wo hart gearbeitet wird, wo aber sehr schlecht verdient wird und wo natürlich der einzelne Handwerker mir dann sagt, das höre ich ja sehr oft, ja, ich finde keine oder nur sehr schwer noch Leute, die bei mir arbeiten. Ich kann aber nicht als Einzelner die Löhne jetzt erheblich hochziehen, weil ich dann mit der Konkurrenz gar nicht mehr zurande komme. Wenn allerdings der Mindestlohn erhöht wird oder wenn es verbindliche Branchentariflöhne gibt, die deutlich höher sind, dann gilt das für alle. Und dann würden Menschen auch wieder eher eine Motivation haben, sich für solche Berufe ausbilden zu lassen. Weil ich glaube, eine Entwicklung, wo tatsächlich das Bestreben immer mehr sein muss, also ich meine, natürlich brauchen wir Leute, die studieren und wir brauchen Leute, die gut ausgebildet, hochqualifiziert sind. Aber es kann eigentlich nicht sinnvoll sein, dass nahezu jeder anstrebt, Abitur zu machen, nur weil man ansonsten von vornherein eigentlich ein Leben im Niedriglohnbereich programmiert hat. Und man sieht ja schon die Parallelität, also es ist ja eine Folge auch dieser Entstehung dieses großen Niedriglohnsektors, dass wir jetzt diese Probleme haben, noch Stellen zu besetzen, die eben heute in dem Niedriglohnbereich sind. Früher gab es ja diese Riesenkluft nicht zwischen den Entlohnungen und dann gab es eben auch viele Leute, die das gemacht haben, die das auch sehr gern gemacht haben.
Jeder Teenie möchte aber ja heute gerne Influencer oder Popstar oder Reality-TV-Star werden. Was sagen Sie denen?
Ja, zunächst mal gehört das dazu, wenn man ins Leben startet, muss man erstmal große Pläne haben und ich sag mal, gerade solche Dinge kann ja jeder auch versuchen, also Influencer oder eben YouTube-Star zu werden, das ist ja jedem zunächst einmal freigestellt, es zu probieren und einige wenige schaffen es. Viele vielleicht auch nicht, aber das ist ja trotzdem etwas, was man zunächst einmal mitbringt. Nur ich finde, wir müssen gesellschaftlich bestimmte Arbeiten aufwerten. Und zwar nicht nur in der Anerkennung, sondern die Anerkennung hat ja immer auch mit Geld zu tun. Und deswegen meine ich, erstens, wir brauchen auch ein besseres Bildungssystem. Also das gehört auch dazu. Und zwar gerade in den Bereichen, die jetzt nicht mit Abitur enden. Also ich weiß auch von Unternehmen, dass sie auch Schwierigkeiten haben, Stellen zu besetzen, weil sie sagen, sie finden kaum geeignete Bewerber, weil wenn man heutzutage die Hauptschule verlässt oder teilweise auch bei der Realschule, viele noch nicht mal richtig lesen, schreiben und rechnen können.
Durch Ihre neue Sammlungsbewegung Aufstehen haben Sie Kontakt zu Intellektuellen gesucht. Sind Deutschlands Intellektuelle politisch zu leise und kann Ihre Bewegung das ändern?
Also ich wünsche mir schon, dass noch viel mehr Menschen, auch gerade Menschen, die mit einer gewissen öffentlichen Wirkung versehen sind, weil sie einfach eben Künstler sind, Schauspieler, Schriftsteller noch lauter ihre Stimme erheben. Also ich habe mich sehr gefreut, dass wir doch eine ganze Reihe von Menschen erreicht haben, die ja wirklich jetzt von qua Beruf mit Politik nichts zu tun haben, eben aus solchen Bereichen oder Schauspieler und anderes. Aber die sagen, ich kann doch nicht einfach zuschauen. Ich bin doch Teil dieses Landes und wenn ich eine gewisse Prominenz habe, habe ich eigentlich auch eine gewisse Verantwortung, dann auch meine Stimme zu erheben. Aber ich würde mir schon wünschen, dass das noch mehr täten. Also sich auch wirklich einzumischen, gerade wenn eine politische Entwicklung in eine Richtung geht, die meines Erachtens sonst wirklich dazu führen kann, dass wir dieses Land in 10 Jahren nicht wiedererkennen.
Wie war es mit denen zu diskutieren, anders als mit Ihren Parteikollegen?
Ja, natürlich, das ist eine ganz andere Art der Diskussion. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber es ist natürlich in dieser Berufspolitik, da schleifen sich so gewisse Muster ein. Da gibt es auch bestimmte Auseinandersetzungen, die sich teilweise dann vielleicht auch schon verhärtet haben. Und wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, auch jetzt enger zusammenarbeitet in der Sammlungsbewegung, die überhaupt nicht aus der Politik kommen, dann ist das zunächst mal wirklich so richtig erfrischend, weil sie auch einen ganz anderen Blick mitbringen. Das heißt nicht, dass das jetzt in jeder Hinsicht immer konfliktfrei sein muss, soll es ja auch gar nicht. Aber es ist irgendwie auch inspirierend. Also man bekommt natürlich ganz viele Anregungen, bekommt auch selbst ganz viele Ideen, was man anders machen kann. Und das ist, finde ich, wirklich großartig.
Lernen Sie Neues?
Ja, auf jeden Fall.
Was zum Beispiel?
Ja, wir haben ja jetzt zum Beispiel mit ganz jungen Leuten, die ja im Kern der Bewegung jetzt das Organizing machen, das sind junge Leute, die haben sich ganz intensiv beschäftigt mit der Kampagne von Bernie Sanders, mit der Kampagne von Momentum in Großbritannien, die ja Corbyn gestützt hat in der Labour Party. Und die haben mir überhaupt erstmal erklärt, wie das funktioniert. Also ich habe das ja von außen beobachtet, aber dass es da Software gibt, die man einsetzen kann, um sich zu vernetzen, wie das funktioniert, was man damit alles machen kann, das ist tatsächlich eine Welt, mit der ich so direkt vorher nicht zu tun hatte.
Ärgert es Sie, dass aus Ihrer Partei nicht alle mitmachen?
Also bei einer Bewegung müssen nie alle mitmachen und ich freue mich über jeden, der mitmacht und muss sagen, ich bekomme ja auch aus der Linken inzwischen sehr, sehr viel positive Rückmeldungen. Also Leute, die sagen genau richtig, das brauchen wir auch als Linke. Also es stützt uns ja in unseren Anliegen, es schadet uns ja nicht. Oder ich hätte ja auch nicht etwas gegründet, was uns jetzt schaden würde, das ist ja überhaupt nicht der Sinn. Und gut, dass es auch Zweifler gibt, dass es auch Skeptiker gibt. Damit muss man halt leben.
Sarah Wagenknecht von den Linken ist zu Gast bei HR Info, das Interview. Sie hat die neue Bewegung Aufstehen gegründet. Frau Wagenknecht, Sie bekommen jetzt die Interviewbox. Mhm. Darin ist ein Gegenstand, der Sie hoffentlich zumindest ein wenig überrascht. Sie dürfen jetzt reinschauen.
Okay. Oh, was ist das?
Das ist eine Voodoo-Puppe.
Ach du Gott, und was macht man damit? Man sticht die?
Ja, ich möchte ein kleines Voodoo-Ritual mit Ihnen durchführen oder eher Sie selber durchführen.
Das ist ja schrecklich, da ist eine Nadel im Herz.
Ja, ich habe schon mal vorgesteckt, aber Sie können gerne wieder rausstecken, neu. Voodoo ist ja eine Religion, die stammt aus Westafrika. Und bei dieser Religion wendet man sich an Loa, göttliche Geistwesen, die die Macht haben, Dinge zu verändern. Es gibt Nadeln, da können Sie mit reinstecken oder jemanden vielleicht gerade mal pieksen, den Sie gerade gerne pieksen möchten. Wer wäre das? Vielleicht Katja Kipping, die ihrer Bewegung nicht beigetreten ist oder der schlechten Presse oder vielleicht AfD-Vorsitzender Alexander Gauland, der hat sich positiv über ihre Bewegung geäußert. Es scheint, als ob er mitmachen möchte.
Na, also Herr Gauland ist sicherlich in unserer Bewegung nicht gut aufgehoben und pieksen ist eigentlich fast so harmlos. Also ich finde, man muss der AfD den Boden abgraben. Das ist das, was ich möchte und das ist auch der Sinn unserer Bewegung. Insoweit würde ich eigentlich sagen, die Bewegung muss die etablierte Politik ja nicht nur pieksen, sondern sie muss sie wirklich so unter Druck setzen, dass sie nicht mehr anders kann, als sich zu korrigieren. Das ist der Sinn der Sache. Und deswegen braucht man da tatsächlich nicht nur einzelne Nadeln, sondern wirklich eine ganze Batterie.
Sie sehen also in der Voodoo-Puppe die Bundesregierung.
Zum Beispiel.
Sie werden in einem Jahr 50, ein runder Geburtstag. Ist noch ein bisschen hin, ich weiß, Sie haben gerade erst Geburtstag gehabt. Aber wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
Also ich würde mir wünschen, dass in dem Jahr, in dem ich 50 werde oder 50 geworden bin, wir tatsächlich Neuwahlen bekommen, neue Mehrheiten und eine Regierung, die als erstes den sozialen Zusammenhalt verbessert, indem sie den Sozialstaat wiederherstellt.
Eine neue Regierung, bei der Sie einen Ministerposten haben?
Das ist für mich nicht das Entscheidende.
Welcher wäre das denn?
Das ist wirklich nicht, also das wird ja immer unterstellt. Ich verstehe das ja auch, dass jeder sagt, na gut, das Ziel eines Politikers ist ja mindestens Minister, wenn nicht also am Ende irgendwie noch Höheres. Ich muss ehrlich sagen, ich mache Politik gern, ich würde auch gern mitverändern. Aber ich wäre genauso glücklich, wenn ich sehen würde, da ist eine gute Regierung und da sind Leute, die wirklich verlässlich dann auch das umsetzen, was sie den Menschen versprochen haben. Und wenn ich irgendwann dann wieder Bücher schreiben kann, wäre ich auch ein glücklicher Mensch.
Und wenn Sie sich doch ein Ministerium aussuchen könnten?
Welches? Also das gucken wir mal.
Gut, vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sarah Wagenknecht, war mein Gast in HR Info das Interview. Mit ihrer neuen Sammlungsbewegung Aufstehen will sie für soziale Gerechtigkeit kämpfen und Enttäuschten eine neue Plattform bieten, quasi eine Alternative zur Alternative für Deutschland. Ich bin Isabel Reifenrath. Die Sendung können Sie auch jederzeit nachhören in der ARD Audiothek oder unter hrinforadio.de.